Ich habe mich richtig, richtig gefreut auf diese Predigtserie. Ich bin ziemlich begeistert von diesem Buch Jona. Und dann habe ich angefangen, vorzubereiten. Und dann bin ich ein bisschen auf die Welt gekommen. Schon ein bisschen wie am Fisch gegangen. Hat am liebsten wieder rausgespuckt, Jona. Ich habe gemerkt, das steckt so viel drin. Und ich habe richtig gekämpft mit dem Charakter Jona, um den irgendwie ein bisschen besser zu verstehen. Viele denken bei dem Buch Jona an eine Geschichte mit einem grossen Fisch, aber eigentlich geht es um eine Geschichte mit einem grossen Gott. Und um einen kleinen Prophet, der vor dem grossen Gott auf der Flucht ist und davor rennt. Und ich habe mir überlegt, flüchten kann man von vielem. Ich habe mal als Kind eine Fensterscheibe kaputt gemacht und ich bin davor gerannt. Als Teenager bin ich einmal in mein Zimmer geflüchtet. Geht vielleicht ein paar nicht gleich. Einmal flüchte ich vor einer Konfrontation. Es gibt doch so verschiedene Konflikttypen, oder? Der Igel. Wenn es einen Konflikt gibt, dann stacheln raus und Angriff. Dann gibt es so ein Chamäleon. Wenn es einen Konflikt gibt, dann tue ich mich schön einpassen in die Umgebung, damit ich auch nicht anecke. Und dann gibt es eben noch die Schildkröte, Konflikt, Kopf zurück im Panzer flüchten und so still davon. Man kann vor Beziehungen flüchten, Menschen aus dem Weg gehen. Man kann vor Vergebung flüchten. Wenn es eine Situation gibt, die ich immer und immer wieder in meinem Kopf drehe und ich lasse nicht zu, um sie anzupacken oder zu vergeben. Man kann vor Veränderung flüchten. Da ist der Spruch, bleib so, wie du bist. Oder man lässt Gott nicht mehr sein Herz an, man schottet sich ein bisschen ab. Man lässt es nicht mehr zu, dass jemand darf einem ansprechen und sagen, hey, da gibt es etwas, da wäre mal wieder Veränderung nötig. Man kann vor Verantwortung flüchten und noch vor tausend anderen Sachen. Auf der Flucht vor Gott, das ist das Stichwort vom heutigen Morgen. Und wir laufen mit dem Jona auf einigen Stationen von seiner Flucht. Und er ist ja davor gerannt und wir rennen ein bisschen mit ihm mit. Und wir sind in einer Serie, das sind 7 Sündig, der eine war schon gewesen. Und es sind noch 5 vor uns. Wir haben 3 grosse Themen, die wir über die Sündung anschauen wollen. Das erste ist, ich und Gottes Wort. Gott ruft und redet. Und wir stecken uns einmal die Finger in die Ohren und hören nicht zu. Oder wir rennen davon. Oder einmal schleichen wir also davon. Oder ignorieren ihn einfach. Das ist so das Thema Flüchten. Und das ist das Thema von heute Morgen. Vielleicht sagst du, ja, ich nicht. Das mache ich nie. Doch. Das zweite Thema ist ich und Gottes Welt. Gott sucht. Nicht nur der Jona im Bauch von einem Fisch, sondern noch eine viel tiefer gesunkene Stadt Ninive und ihre Bewohner. Gott hatte mit Barmherzigkeit brennendes Herz. Leider einmal für die Falschen. Aus unserer Sicht. Und das dritte Thema ist ich und Gottes Gnade. Gott liebt. Und nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Nicht immer so, wie wir es uns würden vorstellen. Er liebt oftmals genau die Falschen, eben nicht die Richtigen. Und das ist ein bisschen demütigend für Menschen, die sich in der Kategorie richtig sehen. Ja, dass Gott mich liebt, das verstehe ich schon noch. Dass vielleicht du, der vieles richtig machst, nicht mehr wert bist in den Augen von Gott und nicht mehr Wichtigkeit hast als jemand, der alles falsch macht. Ich und Gottes Wort, ich und Gottes Welt, ich und Gottes Gnade. Super, gell? Das haben wir nicht selber erfunden, das haben wir genommen aus einem Buch von Tim Keller, The Prodigal Prophet, gibt es leider nur im Englischen, aber sehr empfehlenswert, um es auf Englisch zu lesen oder warten, bis es auf Deutsch rauskommt. Diese 3 Themen werden uns begleiten und heute ich und Gottes Wort, Gott ruft und wir rennen davon. Und bevor wir so einsteigen, müssen wir etwas zusammen machen. Ihr habt in eurem Gottesdienstflyer ein Post-it. Man kann das Buch, Jon, es haben nicht alle einen bekommen, ich weiss. Die nicht bekommen, ist Pech. Ihr habt Glück gehabt, besser gesagt so. Weil man kann das Buch Jon lesen, und sich mit ganz vielen verschiedenen Personen identifizieren. Aber die meisten sind falsch. Man könnte sich mit dem Walfisch identifizieren oder dem grossen Fisch, aber das bringt nicht wahnsinnig viel. Man kann sich mit Gott identifizieren, das ist ein bisschen arrogant, finde ich. Man kann denken, ja, Matrosen auf dem Schiff oder die Assyrer in Ninive. Oder es gibt noch eine nächste Möglichkeit, wisst ihr was, in Kapitel 4, ein kleiner Wurm. Und mein Vorschlag ist, damit wir ihn eben nicht vergessen, dass wir uns mit dem Jona identifizieren. Ihr müsst nicht an die Stirn kleben, aber wenn es hebt, dürfen wir das gerne so auf euer Liebling tun, dass ich so ein paar Jonas sehe. Mein Vorschlag ist, dass wir während der nächsten Woche in das Buch Jona schauen und jedes Mal, wenn wir den Jona sehen, dann denken wir nicht, ah, schau mal den Jona an dort, sondern dann denken wir an den Post-it. Vielleicht nimmst du ihn auch mit und hängst ihn daheim an den Kühlschrank oder an die Türe. Ich bin Jona. Es geht um uns. Okay. Wir tauchen ein in das erste Kapitel vom Buch Jona. Und wir gehen zu Stationen mit, habe ich gesagt. Und Station 1 ist, wenn der Glaube aufgeben wird. Wenn der Glaube an den Nagel gehängt wird. Ich lese nochmal die ersten drei Verse. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit steigt zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg nach Tarsis, um vor dem Herrn zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt, ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Der Jona kommt einen ziemlich unglaublichen Auftrag über von Gott. Fast ein skandalöser Auftrag. Er sollte in die Stadt gehen, Ninive, wo ihr denkt, das hebt nicht. Ich mache es so. Es betrifft mich auch, nicht, dass ihr jetzt denkt, aber es hebt nicht an meinem Pulli. Er sollte in die Stadt gehen, Ninive, wo bewohnt wird von den Assyrern. Und die Assyrer sind ein brutales Volk gewesen. Der Jona hat absolut null Sympathie für die Menschen dort unten. Nicht. Null. Und man kann es verstehen, das waren die Finder von Israel und an Brutalität sind sie fast nicht zu überbieten gewesen. Es gibt Berichte über die Brutalität der Assyrer, wenn ich die vorlese, dann ist es wirklich haarsträubend. Sie haben wirklich grausame Sachen gemacht. Und der Jona sollte genau dort hingehen, zu seinem Tod finden, um ihnen Gottes Botschaft überzubringen, weiterzugeben. Und Jona, seine Reaktion, er rennt davon. Er flüchtet vor Gott in Richtung Tarsis. Und ich habe eine Karte mitgenommen, wo Tarsis gelegen ist. Tarsis ist genau 180 Grad in die andere Richtung. Ninive oben rechts, Joppa, da ist Joppe, die Hafenstadt. Und Tarsis wäre Westküste Spanien. Westküste von Spanien, Südspanien. Das war sein Ziel gewesen. Gott hat gesagt, gang in Richtung Osten, der Jona geht in Richtung Westen. Gott hat gesagt, gang den Weg übers Land, der Jona geht in Richtung Meer. Gott hat gesagt, gang in die grosse, bekannte Stadt Ninive und der Jona kauft sich ein Einwegticket in ein nimmerleins Dörflein am Rand der damalig bekannten Welt. Aber es steckt noch mehr dahinter. Der Jona, er flüchtet endgültig. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn, statt vom Angesicht, vom Gesicht Gottes. Und das ist noch ein taffer Satz und wir überlesen das so schnell. Der Jona hängt da gerade seinen Prophetenmantel an den Nagel. Er sagt, ich habe genug, ich gebe auf, ich höre, ich quittiere, ich künde. Mein Auftrag, mein Amt als Prophet, das war es gewesen. Meine Identität als Israelit, ich ziehe aus dem Land. Ich werde Spanier, ich gehe, ich höre auf. Vielleicht hat er nicht seine äußerliche Religion gekündigt, das Israelit, aber seine persönliche Beziehung mit Gott hat er gesagt, ja, genug. Ich will weg. Weg von dieser von Angesicht zu Angesicht Beziehung mit Gott. Der Jona flüchtet und er will flüchten. Es ist nicht einfach etwas, was passiert, sondern es ist eine bewusste Entscheidung von ihm. Ich gehe weg. Und wie geht es dir, wenn du das hörst, vielleicht immer noch mit dem Zettel am Pulli. Es gibt Leute, die machen sich genau diese Gedanken. Und es gibt Leute, die machen das, die sagen, ich hänge meinen Glauben an den Nagel. Ich habe vielleicht zu viele Enttäuschungen erlebt, ich verstehe Gott nicht, ich künde, ich höre auf. Vielleicht ist es aber auch etwas Schleichendes. Vielleicht hast du so einen Ruf gehabt über dein Leben, einen Auftrag, den Gott dir gegeben hat, und so langsam hast du den abgegeben, hast den an den Nagel gehängt, hast ihn verloren. So schleichend davon gelaufen. Das ist, was der Jona macht. Nur macht er es nicht langsam, er driftet nicht davon, sondern er sagt, jetzt habe ich genug. Ich packe meine Koffer und ich gehe. Der Gernot hat letzten Sonntag schon auf die Parallelen von dieser Geschichte zu dem Gleichnis im Neuen Testament vom verlorenen Sohn darauf hingewiesen. Und es ist wirklich faszinierend, wie viel Ähnlichkeit die Geschichte von Jona mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn hat. Lukas 15 lesen wir von zwei Söhnen, einem älteren und einem jüngeren. Und beide flüchten vor dem Vater, wo Gott in dieser Geschichte darstellt. Der Jünger, der flüchtet durch die Distanz in Kilometer. Er sagt zum Vater, ja genug, ich will mein eigenes Leben leben, ich gang. Und er rennt davon. Der ältere Sohn, der flüchtet auch vor dem Vater. Aber nicht in Distanz in Kilometer, sondern in Distanz im Herz. Er tut sich abwenden. Er schaut dem Vater nicht mit den Augen, er hat die Beziehung verloren. Der jüngere Sohn distanziert sich durch Rebellion, der ältere durch einen selbstgerechten Gehorsam. Und beide Söhne finden wir im Herz von Jona, beide. Der jüngere Sohn im Gleichnis sagt, ja genug, ich ziehe davon, ich gehe. Und etwas hat mich immer in Stocken gebracht an dieser Geschichte. Wisst ihr was? Der Vater hat ihn ziehen lassen. Und genau gleich unser Prophet Jona. Gott lässt ihn ziehen. Er lässt ihn gehen. Station 2. Wenn das Schiff vor Anker wartet. Es steht, dass der Jona abgegangen ist nach Jaffo. Das war eine Hafenstadt. Und als ob es von Gott geplant ist, liegt dort das Schiff vor Anker, das nach Tarsis segelt. Komischer Zufall, ne? Es ist alles irgendwie parat. Es geht alles so ring. Sie nehmen ihn sogar an Bord, er muss noch zahlen. Und ich kann mir vorstellen, der Jona hat mir schnell gedacht, dass jetzt das so einfach geht, hätte ich nicht gedacht. Ich flüchte da gerade vor Gott, ich hänge meinen Prophetenmantel an den Nagel und da geht es so ring. Kein Gott, der mich zurückhaltet, kein Gott, der mich zurückruft. Und vielleicht hat der Jona auch so das Experiment gemacht. Gott, ich gebe dir noch eine allerletzte Chance. Ich gehe und sonst musst du mich daran hindern. Du musst die Türen zuknallen. Doch Gott macht es nicht. Er knallt die Tür nicht zu. Gott lässt ihn gehen. Und es steht sogar ein Schiff bereit. Und das ist noch schwierig zu verkraften. Stell dir vor, du hast einen wichtigen Job. Vielleicht bei der Arbeit, vielleicht hier in der Gemeinde, irgendeinen Dienst, eine Gruppe, die du leitest. Und irgendwann sagst du, ich gebe auf. Ich habe genug. Zu viele Enttäuschungen erlebt, all die mühsamen Menschen. Ich höre auf. Aber innerlich wünschst du eigentlich schon, dass man dich zurückhaltet. Und sagt, hey nein, wir brauchen dich. Nein, bleib da. Es geht nicht ohne dich. Und jetzt stell dir vor, man lässt dich einfach kommentarlos gehen. So fühlt sich der Jona. Er hängt sein Amt als Prophet an den Nagel und er wird einfach gehen gelassen. Und er fühlt sich unfair behandelt. Und das zieht sich durch das ganze Buch durch. Es hat angefangen mit dem Auftrag, gang nach Ninive. Sicher nicht, das ist ungerecht. Wieso sollte ich zu diesen Menschen gehen, die ich so sehr verachte? Mit dem Hintergedanken, am Schluss ist Gott doch noch gut zu denen. Er sagt, das ist nicht fair. Und da haben wir den älteren Sohn im Gleichnis aus Lukas 15. Der ältere Sohn erlebt, wie Gott seine Liebe es so verschwenderisch billig über den Jünger Brüder ausgegüsst, wo alle Regeln gebrochen hat. Das Fairness-Prinzip verhebt plötzlich nicht mehr. Der Jünger hat Gottes Liebe bekommen, ohne irgendetwas zu bringen. Im Gegenteil, er hat zuerst alles Geld genommen und ist gegangen. Und der Älter fühlt sich unfair behandelt. Ich, der doch die ganze Zeit da beim Vater war, geschuftet habe unter der Hitze vom Tag. Und jetzt kommt der retour und Gott rennt ihm entgegen. Und weisst mit mir, das ist unfair. Kann es sein, dass deine Liebe Gottes so billig zu haben ist? Und dann wächst Bitterkeit im Herz, eine Abneigung, eine Enge. Und genau das passiert mit dem Jona. Es ist so ein ganz komischer emotionaler Mix, der dann richtig, richtig deutlich wird im vierten Kapitel, im Jona Kapitel 4. Ein Mix zwischen Enttäuschung über Gott. Gott, bin ich dir überhaupt wichtig? Siehst du mich überhaupt? Siehst du, was ich gemacht habe, wer ich bin? Es ist ein Stolz in seinem Herz. Siehst du nicht, wer ich bin? Ich bin ein Israelit, ich bin ein Prophet, ich bin besser. Und das dritte, Verachtung über andere. Ich bin besser als die Assyrer dort unten in Ninive. Und der Cocktail von Emotionen im Herz von Jona macht ihn bitter und hässig. Und zwar so hässig, dass er sich am Schluss den Tod wünscht. Lieber möchte ich sterben. Und es gibt etwas, was uns auf Distanz bringt vor Gott. Und das ist Hochmut, Stolz, Überheblichkeit. Die ich bin besser als Einstellung. Ich bin besser als der oder der, die Menschen. Weil Gnade ruft uns nicht wegen unserer Würdigkeit, sondern genau in unserer Unwürdigkeit. Und da müssen wir immer wieder neu lernen. Gnade ruft uns trotz unserem Versagen und in unserer Schuld, nicht wegen unserer Gerechtigkeit oder weil wir gut sind. Epheser 2, 8 bis 9 steht noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. In dem Buch von Jona geht es um eine tiefere Flucht. Nicht einfach, ich höre Gottes Stimme und sage nein. Es geht um eine existenzielle Flucht, die tief im Herz passiert. Der Jona flüchtet vor dem Zulassen, dass Gott sein Herz berühren und verändern darf. Er flüchtet vor dem Angesicht von dieser Berührung und Begegnung mit Gott. Und erinnert euch, ich bin Jona. Es gibt etwas in uns, wo einmal ein Problem hat mit einem ganz bestimmten Aspekt von Gottes Wesen. Und wisst ihr, welcher Aspekt das ist? Komischerweise ist es genau seine Gnade. Die ein bisschen unlogische Liebe von Gott, die einfach nicht so recht berechnend ist. Jemand hat mal gesagt, die gleiche Sonne, die das Eis zum Schmelzen bringt, härtet den Ton. Und Gottes Gnade kann genau das in deinem Herzen erreichen. Es kann dich verhärten und enger machen oder aber dein Herz zum Schmelzen bringen. Und eigentlich ist Gnade so ein schönes Wort, ein bisschen fromm, harmlos, lieb. Aber es ist genau die Gnade, wo, wenn man im Neuen Testament lesen, einmal Menschen richtig, richtig auf den Wecker gegangen ist. Lukas 15,2 steht, dass die Pharisäer mit den Zähnen knirscht haben vor Wut, weil Jesus so gut war gegenüber so nicht verdienenden Menschen. Die einen stemmen sich mit aller Kraft dagegen, wieder aber andere lassen sich schmelzen. Zurück zum Jona. Gott lässt ihn ziehen, Gott lässt ihn gehen. Er steigt in das Schiff ein und segelt Richtung Spanien. Und einmal ist Flucht eine offene Tür. Einmal macht es uns Gott nicht unbedingt schwierig, wenn wir von ihm davonlaufen. Und einmal rechtfertigen wir unsere Flucht. Gott, du hättest mich daran hindern können. du hättest doch etwas tun können. Aber er gibt dir Verantwortung über dein Leben und vor allem er hat ein grösseres Ziel, als einfach dich vom Weglaufen zu hindern. Sein grosses Ziel ist, an dein Herz hinzugehen. Und das macht er mit dem Jona. Wer weiß noch, wie es im verlorenen Sohn-Gleichnis weitergeht. Der jüngere Sohn ist weggezogen, geflüchtet, hat das Geld verschwendet, verjubelt und dann? Und eine große Hungersnot kam über das ganze Land. Wie geht es beim Jona weiter? Station 3. Und der Herr schleuderte einen heftigen Wind auf das Meer, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. In beiden Geschichten lässt Gottes Unheil aufkommen. Und er tut das, um ein hartes Herz mit seiner Liebe zu hämmern. Und das ist ein bisschen die Tough-Methode. Gott lässt den Jona ziehen, aber nicht bis ans Ende der Welt. Aber bis auf das weite, offene Meer. Er lässt ihn gehen, aber er ruft ihn retour. Und wenn das eigene Herz einmal hoch raus will, dann muss Gott einmal tief, tief runterbringen. Und muss uns einmal tief runterbringen. Und das macht er mit dem Jona. Er lässt zu, dass der Jona richtig, richtig tief sinkt. Und zwar, weil Gott den Jona gewinnen will. Nicht einfach, dass er wieder ein gehorsamer Prophet wird, ein guter Christ, der macht, was Gott will, sondern damit sein Herz wieder weich wird und die Bitterkeit weggeht. Er schleudert den Sturm aufs Meer. Leider bringt es nicht viel. Oder noch nicht. Die Matrosen auf dem Schiff sind so viel heiliger als der Jona. So viel heiliger. Obwohl sie überhaupt nicht an den Gott der Bibel geglaubt haben, an irgendwelche anderen Götter. Sie beten und suchen ihre Götter. Der Jona betet nicht und sucht nicht. Im Gegenteil, er läuft ja gerade von ihm weg. Matrosen werden aktiv und versuchen, das Schiff zu retten und die Mannschaft. Und der Jona, er schläft tief und fest. Und die Geschichte geht weiter. Der Jona wird aufgeweckt vom Kapitän. Und interessanterweise mit genau dem gleichen Wort, wo Gott ganz am Anfang an Jona gerichtet hat. Stand auf, mach dich auf, mach dich auf. Und ich glaube, der Jona hat Gottes Echo gehört in den Worten vom Kapitän. Wahrscheinlich ist er zusammengezuckt. Er leiert dann so ein religiöses Lippenbekenntnis ab, ich bin ein Hebräer, ich fürchte Gott, ja genau, ich fürchte Gott, der Himmel, Erde und Meer gemacht hat. Ich laufe zwar gerade weg und schlafe und es ist mir eigentlich alles egal, aber es ist einfach ein oberflächliches Bekenntnis. Er wird ins Meer geworfen, wird von dem Fisch verschluckt und hat dann Gedanken, Zeit, um sich Gedanken zu machen über Gott und sich selber. Das ist das ganze Kapitel 2. Und dann wird er 3 Tage später in Richtung Ninive wieder rausgespuckt, das Land. Kommt nochmal die Aufforderung von Gott über im Kapitel 3, mach dich auf. Und dann macht er sich auf. Und man könnte meinen, dass der abtrünnige Prophet jetzt umgekehrt ist. Weil jetzt läuft er wieder in die richtige Richtung. Er ist wieder auf dem Weg. Und er geht auf das Ziel zu, das Gott ihm gesagt hat. Aber wenn wir das Buch weiterlesen, Jona, dann hat sich überhaupt nichts verändert in seinem Herz. Sein Herz ist immer noch hart, bitter und auf Distanz von einem guten Gott. Äußerlich ist er zwar wieder ein bisschen näher gekommen, aber innerlich kein Millimeter. Er hat noch nichts von dieser älteren Brudermentalität abgeleitet. Und dann kommt die grosse Ermutigung im Kapitel 4, dass Gott nicht fertig ist mit seinem Prophet. Dass er sich Zeit nimmt für den einen Jona, um zu seinem Herz zu reden und sein Herz zu erweichen. Ich bin Jona. Wir fordern die Geschichte enorm raus. Gott will an dein Herz. Und wir können so schnell auf Distanz gehen von ihm. Ihr dürft gerne wieder vorkommen. Ich glaube, wir müssen das zulassen, dass wir sagen, Gott, es gibt so viele Arten, wenn ich mich langsam von dir distanziere, wenn ich es nicht mehr zulasse, dass du direkt mein Herz berührst und veränderst. Und ich gebe dir neu die Erlaubnis, du darfst es machen. Ich will nicht bitter werden im eigenen Herz, sondern ich will zulassen, dass du mich veränderst. Und nicht nur äußerlich, ich will nicht einfach auf dem richtigen Weg laufen. Ich will, dass wirklich mein Herz umgestaltet und erneuert und verändert wird und weich wird. Und deine Liebe, die für alle zählt, etwas ist, was mir tiefe, tiefe Freude in mir auslöst. Ich möchte als Schlussermutigung ein Liebesdiagramm von Gott vorstellen. Ihr seht es da hinten. Gottes Liebe wird nicht kälter, wenn wir uns von ihm entfernen. Im Gegenteil. Desto weiter wir von Gott davonlaufen, desto wärmer brennt seine Liebe von uns. Wenn wir etwas lernen im Buch Jona, dann das. Gottes Herz brennt für seine Kinder, die davonlaufen. Und desto weiter entfernt sie sind, desto mehr schreit er und ruft er und sucht er uns. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir stehen da und sagen, ich bin Jona. Es sind wir, die immer, immer wieder vor dir davonlaufen. Und einmal lässt du uns einfach ziehen. Einmal lässt du uns einfach ziehen, wenigstens über eine gewisse Zeit, damit du an unser Herz hin kannst. Und da braucht einmal so viel, dass wir es zulassen, dass du unser Herz verändern darfst. Und ich bitte dich jetzt heute Morgen und auch gerade über das nächste Lied, dass du schenkst, dass dort, wo Herzen verhärtet sind und bitter geworden sind gegenüber Menschen, gegenüber dir, Gott, dass wir dort weich werden, dass der Hammer von deiner Liebe darf daran hämmern und dieses Herz zum Schmelzen bringen. Wir wollen es wieder neu ergeben vor dir, einfach kapitulieren und sagen, du darfst tun und lassen, was du willst. Und ich bitte für Leute, die so langsam den Glauben an den Nagel hängen, innerlich, die sich entfernt haben vor deinem Angesicht, dass sie hören dürfen, wie du sie retten rufst in eine tiefe Herzensbeziehung zu dir. Ich bitte, dass wir deine Stimme hören, wie du rufst und sagst, mach dich auf, komm zurück. Und ich will dein Herz gewinnen, nicht nur deinen äußerlichen Gehorsam. Amen.